Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Spannender Wahlabend in Österreich. Die Stichwahl um das Bundespräsidentenamt ist zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen geworden. Zur Wahl standen der Grüne van der Bellen, der als unabhängiger Kandidat antrat, und der Rechtspopulist Hofer von der FPÖ. Nach den heute abgegebenen Stimmen liegt laut vorläufigem Ergebnis Norbert Hofer vorn. Endgültig und offiziell entscheiden dürften die Wahl aber die Briefwahlstimmen. Sie werden voraussichtlich morgen abschließend ausgezählt sein.
Es ist ein Wahlkrimi, wie ihn Österreich noch nicht erlebt hat. Zuerst Jubel bei der FPÖ nach der ersten Hochrechnung des österreichischen Fernsehens um 17 Uhr. Der Rechtspopulist Norbert Hofer liegt hauchdünn vorne mit 50,1%. Dann dreht sich die Auszählung der Stimmen. Die Anhänger des ehemaligen Grünen-Chefs jubeln nun. Denn nur eine Stunde später, um 18 Uhr, liegt Alexander van der Bellen mit 50,1% vorne. Aufgrund dieses unklaren Ergebnisses äußern sich die beiden Kandidaten in ihren ersten Interviews im ORF nur sehr vorsichtig.
Das hat sich niemand von uns gewünscht. Wir wollten ja beide heute gut schlafen eigentlich. Und es ist so spannend, ich bin schon lange in der Politik auch. Ich habe noch nie so einen Wahlabend erlebt. Und wir werden bis morgen warten müssen.
Vor allem Alexander van der Bellen zeigt sich zufrieden mit dem offenen Ergebnis. Er hat seit der ersten Runde gewaltig aufgeholt.
Aber nach den Wahlen setzt man sich wieder zusammen, wie es in Österreich gute Tradition ist, und versucht bestmöglich zusammenzuarbeiten. Das möchte ich auf jeden Fall.
Das Kopf-an-Kopf-Rennen in der Wiener Hofburg wird sich wohl bis tief in die Nacht hineinziehen. Das zumindest lassen die aktuellen Hochrechnungen vermuten. Nach Einschätzung von Wahlexperten wird das offizielle Endergebnis erst morgen feststehen. Denn noch nie gab es so viele Briefwähler in Österreich. Sie machen mit fast 700.000 diesmal an die 12% der Stimmberechtigten aus und werden erst morgen vollständig ausgezählt sein.
Zum jüngsten Stand nach der Wahl in Österreich, jetzt live aus Wien, Michael Mantlik.
Ja, wenn der Ausdruck Kopf-an-Kopf-Rennen berechtigt ist, dann diesmal. Laut vorläufigen amtlichen Endergebnis liegt der FPÖ-Kandidat Norbert Hofer zwar bei 51,9%, die Wahlprognosen sehen aber beim Wahlrivalen Alexander van der Bellen einen deutlichen Vorsprung in der Gunst der knapp 900.000 Briefwähler. Deren Stimmen aber müssen erst noch ausgezählt werden. Das Ergebnis wird für morgen Nachmittag erwartet. Die erstaunliche Aufholjagd des Alexander van der Bellen in der Wählergunst zeigt aber, dass er es geschafft hat, diejenigen Stimmen für sich zu gewinnen, die bei der Vorwahl noch für SPÖ, ÖVP oder parteilos gestimmt hatten. Und damit dürfte das Ergebnis morgen tatsächlich nur von ein paar hundert Stimmen und damit das Ergebnis der Präsidentenwahl von ein paar hundert Stimmen abhängen. Und damit zurück nach Hamburg.
Über Ergebnisse und politische Reaktionen zur Präsidentenwahl in Österreich hatten wir Sie auf tagesschau.de auf dem Laufenden. Die türkische Regierungspartei AKP hat Weichen für Veränderungen der politischen Ordnung im Land gestellt. Ein Sonderparteitag wählte den bisherigen Verkehrsminister Yildirim zum neuen Vorsitzenden. Er wird damit automatisch auch Ministerpräsident. Yildirim kündigte an, den Übergang zu dem von Staatspräsident Erdogan angestrebten Präsidialsystem voranzutreiben. Sein Vorgänger Davutoğlu war wegen Differenzen mit dem Präsidenten zurückgetreten.
Schon am Eingang wird klar, wer hier das Sagen hat, obwohl er als überparteilicher Staatspräsident gar nicht anwesend ist. Erdogan, so türkische Medien, hat bei dem Sonderparteitag der von ihm mitbegründeten islamisch-konservativen AKP die Fäden in der Hand. Parteichef Davutoğlu geht, Yildirim kommt. Für diesen stimmen 1.405 Delegierte, 6 Stimmen sind ungültig, keine Gegenstimmen. Ein Ergebnis sicherlich ganz im Sinne des Staatspräsidenten. Erdogan treu ergeben, in jeder Frage loyal, so beschreiben türkische Medien den neuen Mann an der Spitze der AK-Partei. Dementsprechend macht der bisherige Verkehrsminister deutlich, sein oberstes Ziel sei eine Stärkung der Macht Erdogans. Das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen, ist, die Verfassung zu ändern und damit ein Präsidialsystem einzuführen. Jubel und Applaus wie in einem Fußballstadion. Dass sich die Regierung durch eine Verfassungsänderung selbst schwächt, stört Yildirim und die meisten AKP-Anhänger offenbar kaum. Weil sich der bisherige Partei- und Regierungschef Davutoğlu für Erdogans Machtanspruch nicht ausreichend begeistern konnte, musste er von seinen Posten weichen, heißt es in der Türkei. Bei seiner Abschiedsrede lässt er durchklingen, dass dies möglicherweise nicht ganz freiwillig geschah. Es war nicht mein Wunsch, so kurz nach einem Wahlsieg auf diesem Sonderparteitag vor euch zu treten. Doch Davutoğlu's Zeit ist abgelaufen. Noch am Abend hat Staatspräsident Erdogan den frisch gewählten AKP-Chef Yildirim mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt.
Bundeskanzlerin Merkel ist zu politischen Gesprächen in der Türkei eingetroffen. Morgen kommt sie mit Präsident Erdogan zusammen, um mit ihm über das umstrittene Abkommen zur Flüchtlingskrise zu beraten. Im Vorfeld verteidigte sie in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung die ausgehandelten Vereinbarungen zwischen der EU und Ankara. Gleichzeitig kündigte Merkel an, die Gesetzesverschärfungen in der Türkei anzusprechen, die in Europa auf scharfe Kritik stoßen.
Zum wiederholten Mal fliegt die Kanzlerin in die Türkei. Erneut trifft sie Präsident Erdogan. Und wieder steht der EU-Flüchtlingsdeal auf der Agenda. Auch über Pressefreiheit und Menschenrechte muss Merkel sprechen. Der Druck auf die Kanzlerin ist groß, auch aus der eigenen Koalition, beklagt sie in einem Zeitungsinterview. Was mich irritiert, ist, dass ich manchmal fast so etwas wie eine Freude am Scheitern beobachte. Das zielt wohl auf CSU-Chef Seehofer, der im ARD-Bericht aus Berlin den Türkei-Kurs der Kanzlerin erneut kritisiert und harte Verhandlungen fordert.
Man darf nie sich abhängig machen von solchen Systemen oder gar erpressen lassen. Das darf unter keinen Umständen geschehen und da ist für mich eine Grenze, wo ich hoffe, dass die Kanzlerin diese Grenze auch klar zieht. Wir können nicht den wöchentlichen Rhythmus von Herrn Erdogan erfahren, wie wir uns zu verhalten haben.
Beim Flüchtlingsabkommen sind viele Fragen offen. Dass die Türkei nun angeblich vor allem Härtefälle nach Europa schickt und syrischen Ärzten oder Ingenieuren die Ausreise verweigert, sorgt für neuen Ärger.
Wir haben viele Schwierigkeiten mit dieser Regierung, mit diesem Präsidenten. Die müssen wir austragen und die müssen wir so austragen, dass dabei am Ende nicht der Eindruck entsteht, Deutschland oder Europa seien erpressbar.
Die Kanzlerin indes gibt sich zuversichtlich, sie werde keine Prinzipien aufgeben, sagt sie. Mein Politikverständnis ist hingegen, ich will etwas zum Gelingen beitragen. Dazu hat sie morgen Gelegenheit, dann treffen sich Merkel und Erdogan in Istanbul.
Zum Besuch der Kanzlerin in der Türkei jetzt live aus Istanbul, Tina Hassel.
Zur Stunde trifft sich die Kanzlerin mit Vertretern der Zivilgesellschaft. Das hat sie seit dem Beginn der Flüchtlingskrise und der Aussetzung der Versöhnungsgespräche mit den Kurden nicht mehr getan. Ein klares Signal vor dem Gespräch mit Präsident Erdogan, aber auch eine Botschaft an die Kritikerin zu Hause. Allerdings sind kurdische Abgeordnete nicht unter den Gästen, genau auch nicht Journalisten, die unter Druck der Justiz sind. Man werde alles ansprechen, heißt es. Die Aufregung darüber aber, dass im Moment die Türken keine syrischen Akademiker im 1:1-Verfahren nach Europa lassen, die könne man nicht verstehen, heißt es aus Regierungskreisen. Das sei von Anfang an so geplant gewesen, zumindest für die erste Phase. Und damit zurück zu Jan Hofer.
Mit einem Drohnenangriff haben die USA offenbar den obersten Führer der radikal-islamischen Taliban, Mansur, getötet. Das bestätigten die afghanische Regierung in Kabul sowie laut Agenturberichten Vertreter der Taliban. Die USA meldeten bisher nur den Angriff auf Mansur im afghanisch-pakistanischen Grenzgebiet, nicht aber seinen Tod. Die US-Regierung macht Mansur für den Tod tausender Zivilisten und Sicherheitskräfte verantwortlich.
Eine Straße im Südwesten Pakistans, die afghanische Grenze, ist nicht weit. Eine Drohne der US-Armee schoss auf den Wagen. Im Auto soll Mullah Mansur gesessen haben, Anführer der Taliban. Wurde Mansur getötet? Die afghanische Regierung bestätigt das. Aus Washington heißt es, es werde noch geprüft. Der Außenminister äußert sich bei einem Besuch in Myanmar. Er war strikt gegen die Friedensverhandlungen, gegen Versöhnung. Es ist Zeit nun für die Afghanen, das Kämpfen zu beenden. Mullah Mansur führte erst seit einem knappen Jahr offiziell die Taliban. Es war eine Zeit voller Gewalt. 11.000 Zivilisten wurden im vergangenen Jahr verletzt oder getötet. Im September eroberten die Taliban für einige Tage die Stadt Kunduz.
Die Taliban werden nun geschwächt sein. Sein Tod ist ein Schlag gegen ihre Fähigkeiten, Terroranschläge gegen die Afghanen zu verüben. Doch sind die Taliban nun bereit, über Frieden zu verhandeln?
Ich denke mal, wenn sich der Tod Mullah Mansurs bestätigt, dann wird es erstmal eine ziemlich gewalttätige Gegenreaktion geben. Und Friedensgespräche werden so schnell nicht zustande kommen. Ich würde sie aber grundsätzlich nicht ausschließen, weil vermutlich auch die Taliban wissen, mit oder ohne Mullah Mansur, dass es keine militärische Lösung gibt.
Auch möglich ein erneuter Machtkampf bei den Taliban, bei dem sich vielleicht noch radikalere Terroristen durchsetzen.
Unterdessen droht die Terrormiliz Islamischer Staat mit neuen Anschlägen in den USA und Europa. In einer Audiobotschaft kündigen die Extremisten mit Beginn des Fastenmonats Ramadan Anfang Juni weitere Angriffe an. Die etwa 30 Minuten lange Nachricht soll offenbar auch die Stimmung innerhalb der Terrororganisation heben. Militärische Niederlagen im Irak und in Syrien werden darin heruntergespielt.
Der russische Schriftsteller Wladimir Wojnowitsch ist in Köln mit dem Lew Kopolew-Preis für Frieden und Menschenrechte ausgezeichnet worden. Er wird für sein Lebenswerk geehrt. Man wolle Wojnowitschs Literatur ebenso würdigen wie dessen Zivilcourage, Menschlichkeit und Wahrhaftigkeit, so das Lew Kopolew-Forum, das die Auszeichnung vergibt. Der undotierte Preis wird seit 2001 in unregelmäßigen Abständen vergeben.
Beim Internationalen Filmfestival von Cannes werden zur Stunde die Hauptpreise verliehen. Die Goldene Palme für den besten Film ist dabei die höchste Auszeichnung. Weitere Ehrungen gibt es unter anderem für die besten Schauspieler und die beste Regieleistung. Zur Preisverleihung trafen am Abend zahlreiche Prominente am Filmpalast ein. Die Festspiele gelten als einer der weltweit bedeutendsten Wettbewerbe dieser Art. In diesem Jahr konkurrierten 21 Filme um den Hauptpreis. Zur erwarteten Verleihung der Goldenen Palme nun direkt aus Cannes Alice Fröder.
Ja, leider können wir noch nicht verkünden, wer die Goldene Palme gewonnen hat. Das wird wahrscheinlich noch 10 Minuten dauern. Wir wissen aber bereits, dass leider der deutsche Film nicht nominiert wurde. Und diese Tatsache, dass die deutsche Produktion, eine Koproduktion von SWR und WDR, es nicht geschafft hat, die Goldene Palme zu gewinnen, überhaupt für nichts nominiert ist, das sorgt hier in Cannes bereits jetzt schon für große Verwunderung. Denn der Film hatte vor einer Woche bei der Premiere hier in Cannes stehende Ovationen bekommen. Alle Kritiker hatten, was ja selten genug ist, sie waren sich einig, dass dieser Film mindestens die Palme oder mindestens einen Darstellerpreis bekommen würde. Die Jury hat sich anscheinend anders entschieden. Das ist sehr schade, aber immerhin ist es für die Regisseurin Maren Ade und für den deutschen Film schon mal toll, überhaupt in den Wettbewerb gekommen zu sein. Dem Publikum hier jedenfalls hat der Film sehr gefallen. Und damit zurück zu Jan Hofer nach Hamburg.
Der FC Bayern München feiert das Double. Nach dem Sieg im DFB-Pokalfinale über Borussia Dortmund hat die Mannschaft die Siegestrophäe präsentiert, traditionell auf dem Münchner Rathausbalkon. Der Rekordmeister hatte gestern nach 120 torlosen Minuten das Elfmeterschießen mit 4:3 für sich entschieden. Für den scheidenden Trainer Guardiola ist es der 7. Titel mit den Bayern.
Mir gute und auf Wiedersehen.
Die Bayern-Fans liegen ihm zu Füßen. Mit dem Double verabschiedet sich Pep Guardiola heute Nachmittag am Münchner Marienplatz vom deutschen Rekordmeister und dessen Anhängern. Der Katalane erntet beim Abschied viel Anerkennung.
Mir ist ein bisschen wehmutig ums Herz, muss ich sagen. Wir haben 3 Jahre mit Pep hier bei Bayern München erlebt, in einer Art und Weise, die ohne Frage sehr emotional war. Aber wenn man sich die ganzen Erfolge anschaut, dann kann man nur eins sagen: Danke.
Schon gestern ist einiges von ihm abgefallen. Tränen fließen. Im Elfmeterschießen gegen Dortmund beweisen die Bayern die besseren Nerven und gewinnen mit 4:3. Zur Belohnung darf der scheidende Trainer zum 2. Mal den DFB-Pokal gen Himmel strecken. Seine Zeit in München ist nun zu Ende. Pep Guardiola geht als Freund des FC Bayern.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 23. Mai.
Tiefer Luftdruck und kühlere Atlantikluft bescheren uns einen nassen Wochenbeginn, dazu auch noch einen Temperatursturz. Aus der Westhälfte breiten sich heute Nacht zum Teil heftige Schauer und Gewitter aus. Von Südostbayern bis nach Vorpommern meist trocken und zum Teil klar. Morgen im Nordosten zunächst noch sonnig, sonst regnet es verbreitet im Süden auch längere Zeit. Im Norden und Osten können sich teilweise heftige Gewitter entwickeln. Heute Nacht bis 17 Grad an der Spree, im Schwarzwald frische 7 Grad. Morgen im Osten bis 28, in der Südwesthälfte deutlich kühlere 9 bis 16 Grad. Auch am Dienstag mehr Wolken als Sonne, dabei zeitweise Regen, im Nordosten auch Gewitter. Mittwoch und Donnerstag wird es langsam wieder etwas freundlicher und auch wärmer.
Um 22.45 Uhr ist Pina Atalay für Sie da. Ihre Tagesthemen: Kopf-an-Kopf-Rennen, der Wahlabend in Österreich und roter Teppich und goldene Palme, die Nacht der Sieger von Cannes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.